Natürlich konnte die EU großzügig sein mit Ausnahmen hier und da, weil man gewusst hat, in Brüssel am Ende haben wir ohnehin die institutionelle Oberhand.
Willkommen beim Studio Schweizer Mord, dem Podcast des Schweizer Mords, dem Medium für Macher und Denker. Karl Bauenbacher, ehemaliger Präsident des EFTA-Gerichtshofs in Luxemburg, erklärt, warum er eine EU-Mitgliedschaft den EU-Verträgen vorziehen würde. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmann & Co. Privatbankiers und Valitas.
Karl Bauenbacher, Sie treten als prononcierter Kritiker der bundesrätlichen Europapolitik auf. Warum ist Ihnen das Verhältnis Schweiz-EU ein persönliches Anliegen?
Ich lebe seit 30 Jahren in der Europäischen Union und ich bin gerne in Luxemburg, aber ich bin auch häufig in der Schweiz. Und dieses Verhältnis ist nun mal für die Schweiz ein ganz wichtiges. Und ich denke, dass ich es besser kenne als die meisten, die hier mitreden. Nicht, weil das mein Verdienst wäre, sondern weil sich mein Leben so entwickelt hat. Ich hatte viel Glück.
Die FDP hat letztes Wochenende den EU-Rahmenvertrag grundsätzlich gut geheißen und sich ebenfalls dafür entschieden, dass ein Ständemehr nicht notwendig sei. Wie stehen Sie in dieser Frage zum einfachen oder doppelten Mehr?
Es ist meiner Erachtens vollkommen klar, dass hier das doppelte Mehr vorauszusetzen ist, und zwar im Wesentlichen aus zwei Gründen. Einerseits wird das Stimmrecht beim Referendum betroffen. Es ist klar, dass wenn Ausgleichsmaßnahmen möglich sind oder sogar drohen, dass dann das Stimmrecht nicht mehr dasselbe ist, wie wenn das nicht so wäre. Und andererseits ist es auch klar, dass eben die Kommission faktisch die Überwacherin der Schweiz wäre und der EuGH nun das entscheidende Wort sprechen würde bei der Auslegung dieses bilateralen Rechts oder des EU-Rechts. Und das sind doch große Eingriffe in die Verfassung. Da müsste unbedingt das Ständemehr vorgesehen werden.
Ja. Ja. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, es gibt eine rechtliche und eine politische Sichtweise in dieser Frage?
Über die politische will ich mich nicht äußern. Rechtlich ist es meines Erachtens kein Grenzfall, sondern ein ganz, ganz klarer Fall.
Viele Rechtsgelehrte sehen das ja anders. Worin besteht der hauptsächliche Unterschied in der rechtlichen Argumentation?
Ja, dass Sie natürlich auf diese Argumentation einsteigen, dass ja tatsächlich das Schiedsgericht nun das wesentliche Gewicht hätte in dieser Streitbeilegung, das halte ich für falsch. Und da kommt das formale Argument, das Volk hat ja ohnehin das letzte Wort. Mhm. Natürlich hat es das letzte Wort, aber man ist nicht mehr ganz frei.
Ja. 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 Das geplante Rahmenabkommen mit der EU ist zurzeit in der Vernehmlassung. Welche Verbesserungen würde das Abkommen für die Schweiz bringen?
Also die offizielle Begründung ist ja nun, dass wir den präferenziellen Zugang zum Binnenmarkt damit sichern. Das heißt im Wesentlichen, dass unsere Zertifizierungen eben als gleichwertig angesehen werden wie in der EU. Man kann natürlich auch sagen, ja, es wäre nett, ein so ruhiges Verhältnis zu haben zur Europäischen Union, aber ich halte die Nachteile für schwerwiegender. Und deswegen würde ich sagen, wenn man das abwägt, dann ist das eigentlich kein guter Vertrag.
Kein guter Vertrag. Reden wir von den Bestrafungen, sogenannten Ausgleichsmaßnahmen bei Nichtübernahme von EU-Gesetzen. Diese müssen nun gemäß dem ausgehandelten Abkommen, das wir hier aufgebaut haben, diese müssen nun verhältnismäßig und dürfen nicht mehr sachfremd sein. Ist das nicht ein klarer Fortschritt gegenüber dem Status quo?
Ach, wissen Sie, da wird gesagt, weil bisher die EU sich teilweise geradezu treuwidrig verhalten hat, hätten wir einen Vorteil. Dass solche Maßnahmen verhältnismäßig sein müssen, ist eine bloße Selbstverständlichkeit und nichts anderes. Hat auch niemand von der Schweiz erfunden, sondern das ist aus dem EWR-Abkommen kopiert.
Reden wir von den Nachteilen. Welche Nachteile stehen da für Sie im Zentrum?
Es gibt seit Jahrtausenden einen Grundsatz im Völkerrecht, Nemo iudex in causa sua.
Für die Nicht-Lateiner?
Ja, das übersetze ich. Es darf niemand Richter in eigener Sache sein. Ja. Da muss man nicht einmal Jurist sein, um das zu begreifen. Da genügt es, an ein Krüppelturnier zu denken. Niemand kann bei einem Krüppelturnier den Schiedsrichter mitbringen. Oder wenn wir ein bisschen höher gehen, niemand kann im spanischen Klassiko, wenn Real Madrid gegen den FC Barcelona spielt, den Schiedsrichter mitbringen. Das muss dann eigentlich jeder einleuchten. Ja. Das ist auch dann diesem Gericht nicht vorzuwerfen, dass es nicht unabhängig ist, ist einfach eine Tatsache.
Also Sie kritisieren den institutionellen Fehler.
Ja, genau. Ja. Das war von Anfang an falsch. Ich habe es auch von Anfang an gesagt. Und man hat dann mit allen Tricks hat man das durchgemurkst.
Wie viele Gesetze müsste die Schweiz eigentlich übernehmen von der EU?
Das weiß ich nicht, das ist nicht mein Thema.
Verschiedensten Zahlen von unter 100 bis
1000? Ja, das weiß ich nicht. Okay. Ich befasse mich vor allem mit der Überwachung, mit der Streitbeilegung.
Sie haben in einem sehr lesenswerten Essay, den Sie für unsere Dezemberausgabe des Schweizer Monats geschrieben haben, haben Sie ein wenig bekanntes Phänomen beschrieben und Sie haben sich mit den Ursprüngen des Streitbeilegungsmodells befasst. Und damals gab es sogar ein, diesem Modell ging sogar ein großzügiges Angebot der EU damals voraus, welches die Schweiz abgelehnt hatte. Um was ging es da genau? Das also ist in der Schweiz ein wenig bekanntes Sachverhalt.
Die Diskussionen um ein Rahmenabkommen, die sind ja so ab 2010 ungefähr immer intensiver geworden. Und damals hat die EU der Schweiz den Vorschlag gemacht, an meinen früheren Gerichtshof, an den EFTA-Gerichtshof und an die EFTA-Überwachungsbehörde anzudocken. Das hätte geheißen, dass die Schweiz bei ihrem sektoriellen Ansatz hätte bleiben können. Das heißt nicht das gesamte Binnenmarktrecht, sondern nur diese Sektoren und gleichzeitig sich dem EFTA-Gerichtshof und der EFTA-Überwachungsbehörde unterstellt hätte, beim gleichzeitigen Recht einen Vertreter in diese zwei Institutionen zu delegieren.
Das klingt nach einem fairen Angebot?
Das war meines Erachtens ein sehr faires Angebot. Das hat der Bundesrat abgelehnt unter dem Druck des Außenministeriums.
Mit welcher Begründung?
Mit hanebüchenen Begründungen, zum Teil mit unwahren Behauptungen. Ja. Ein ganzer Satz von Behauptungen ist da vom EDA verbreitet worden. Meines Erachtens ist das der Beweis dafür, dass es dem EDA im Hinterkopf darum geht, hier einen Point of No Return zu setzen, also einen Punkt Richtung EU-Beitritt, von dem man nicht mehr zurückkommt.
An was machen Sie das konkret fest?
Ja, an dem. Ja. An dem, dass Sie das abgelehnt haben.
Wie geht die EU mit anderen Drittstaaten um? Eines Ihrer Kerngebiete ist ja auch die vergleichende Comparative Law, die vergleichende Rechtsprechung. Wie schaut da die Situation in anderen Ländern aus?
Ja, es gibt also den EWR. Da sind jetzt noch Norwegen, Island und Liechtenstein. Die übernehmen auch das Recht dynamisch, und zwar flächendeckend dynamisch, aber sie haben eben ihre eigene Überwachungsbehörde und ihren eigenen Gerichtshof. Und das ist unter Souveränitätsgesichtspunkten doch etwas ganz anderes, als was jetzt für die Schweiz vorgesehen ist. Ja.
Und wie dann, leben, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, wie leben die EWR-Mitglieder, Norwegen, Island, Liechtenstein,
die sind eigentlich ganz
mit dieser
zufrieden.
Dynamischen Rechts?
Ja, die sind ganz zufrieden. Ja. Die meisten, sogar die kleinen Liechtensteiner mit ihren beschränkten Mitteln in der Verwaltung, die sagen, das ist zu bewältigen.
Das ist zu bewältigen. Also und die Schweiz tut sich aber dennoch enorm schwer. Ist da auch ein bisschen viel Lärm um nichts vielleicht dahinter?
Wissen Sie,
was sind die Unterschiede?
Ich bin ein Mann des Binnenmarktes. Ich habe 22 Jahre im Binnenmarkt gelebt. Als Decision Maker. Und ich habe das immer als bewältigbar empfunden. Ich sehe allerdings auch, dass die EU in den letzten Jahren nun sehr zur Regulierung neigt und vielleicht zu sehr den Zentralismus hier nun fördert. ich kann schon verstehen, dass man sich über diese dynamische Rechtsübernahme aufregt. Ich bin der Auffassung, dass sie jedenfalls im Verbund mit der Überwachung durch die Europäische Kommission und dem Auslegungsmonopol des EuGH nicht akzeptabel ist.
Ja. Ja. Sie schreiben in Ihrem Essay, auch wieder im Schweizer Monat, über das Proforma-Schiedsgericht, wie Sie es nennen, Proforma, das eine Herkunft hat aus post-sowjetischen Schwellenländern eigentlich. Können Sie das kurz erklären, was Sie da meinen?
Ja. Also 2014 haben die Verhandlungen angefangen und damals hat man über die Zuständigkeit des EuGH verhandelt. Und dann haben wichtige Parlamentarier, unter anderem die damalige Ständerätin und heutige Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter gesagt, das geht nicht, das kommt im Referendum nicht durch. Und da war man in Bern sehr ratlos und dann hat die Europäische Kommission gesagt, gut, wir offerieren euch das Modell, was für die Ukraine, Moldawien, Armenien und Georgien vorgesehen ist. Wir schalten hier ein Proforma-Schiedsgericht dazwischen und das sieht dann auch besser aus gegen außen. Und dass das Proforma war, das hat damals schon ein sehr bekannter belgischer Europarechtler geschrieben. Er hat gesagt, das dient eigentlich dazu im Wesentlichen, hier den Souveränitätstransfer auf den EuGH zu verschleien. Er hat geschrieben, to conceal. To conceal heißt zu verschleien. Und das ist historisch völlig unbestritten, dass das der Grund war.
Ja. Sie kritisieren den Bund, insbesondere das Außendepartement und das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, dass es bei dem Streitpunkt Schiedsgericht und Streitbeilegung irreführend kommuniziert oder bewusst falsch gar kommuniziert. Was denken Sie, ist das? Gehen wir davon aus, dass es so ist? Was könnte ein das Motiv dahinter sein?
Ja, dass man den Leuten die Angst nehmen will vor diesem Gericht der Gegenseite. Wie gesagt, versteht jedes Kind, dass das Gericht der Gegenseite nicht unabhängig ist? Also behauptet man, das Schiedsgericht sei der entscheidende Faktor hier und der EuGH schaue eigentlich nur zu. Mhm. Nicht wahr? Da wird dann immer betont, das Schiedsgericht ist paritätisch. Das klingt natürlich wahnsinnig gut, gerade in einem Land, das eine große Schiedsgerichtstradition hat. Aber wenn ein Schiedsgericht in allen wichtigen Fällen das Höchstgericht der einen Seite anfragen muss, dann ist es gar nicht mehr paritätisch. Im Grunde genommen ist das ein Widerspruch in sich, eine Contradictio in adjecto.
Wie verteilen sich die Befürworter und die Gegner des Rahmenabkommens in ihrer, wenn ich das so sagen darf, Juristenbubble?
Ja, das kenne ich die Leute zu wenig. Ich habe das Gefühl, dass bei den Anwälten doch langsam einige aufwachen und merken, dass das eine sehr eigenartige Konstruktion ist. Sie wurde ja gemacht für diese post-sowjetischen Staaten. Ja. Und dann hat die EU gesagt, das ist ein erster Schritt, um die an die EU heranzuführen, aus Gründen. Man hat gesagt, sie müssen Demokratie lernen, sie müssen Marktwirtschaft lernen und sie müssen Rechtsstaat lernen. Und das ist eine gute Phase. Aber das sind ja alle Staaten, die der EU beitreten wollen. Und da, ob man das vertreten kann, das lasse ich mal offen. Aber im Fall der Schweiz hatte der Bundesrat 2013 oder 2023 vielmehr ausdrücklich gesagt, ein EU-Beitritt ist ausgeschlossen. Ja. Also wäre das unser Dauerzustand. Ja. Das kann doch nicht sein.
Ja. Ja. Wie beurteilen Sie generell die Verhandlungsleistung der Schweizer Diplomatie in dieser Causa?
Ja, das will ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Das Mandat war halt von Anfang an so, dass man ja nur über Nebenpunkte verhandelt hat. Man hat ja in dem Common Understanding die wesentlichen Dinge bereits zugestanden, also dynamische Rechtsübernahme, Überwachung durch die Kommission und Streitbeilegung mit diesem Auslegungsmonopol des EuGH. Das hat man zugestanden und dann hat man noch über Nebenpunkte verhandelt und dort hat man Ausnahmen zum Teil verhandelt, Aber diese Ausnahmen muss man natürlich immer unter dem Vorbehalt sehen, dass wenn es Streit gibt darüber, wie weit die Ausnahmen gehen, dann entscheidet der EuGH, wie weit sie gehen. Also kann man eigentlich sagen, natürlich konnte die EU großzügig sein mit Ausnahmen hier und da, weil man gewusst hat, in Brüssel am Ende haben wir ohnehin die institutionelle Oberhand.
Das Vertragspaket beinhaltet auch eine Schutzklausel betreffend der Zuwanderung. Was taugt diese?
Ja, das würde sich weisen, nicht wahr? Darüber kann man jetzt wahnsinnig schön streiten. Die einen sagen, sie ist gut, die anderen sagen, sie ist nicht gut. Im Endeffekt wird das auch vom EuGH entschieden werden. Ich meine, dieses Schiedsgericht ist einfach, das ist Camouflage. Ich kenne keinen Spitzenjuristen aus dem Ausland. Es sind viele Praktiker dabei, die diesem Schiedsgericht etwas abgewinnen können. Die Qualifikationen sind so, dass zum Teil praktisch gesagt wird, das sei ein Witz.
Sind wir heute vielleicht wieder an einem ähnlichen Punkt wie 2021 beim letzten Abbruch der Verhandlungen?
Ja gut, diesen Abbruch sehe ich in der Zwischenzeit auch ein bisschen anders als damals. Ja. Denn man hatte ja wahrscheinlich im Hinterkopf bereits den Vorsatz, alsbald wieder,
gleich wieder weiter
die Sachen wieder aufzunehmen und ein paar kosmetische Veränderungen zu bringen, da dieser Wechsel vom horizontalen zum vertikalen Ansatz und dann dieser Name Paketansatz. Naja, also ich will jetzt nichts weiter dazu sagen.
Lassen wir das so stehen. Sie haben nach dem Brexit in Großbritannien den EFTA-Gerichtshof als Streitschlichter zwischen der EU und Großbritannien vorgeschlagen. Weshalb ist diese Idee gescheitert?
Nein, nicht als Streitschlichter zwischen der EU und Großbritannien, sondern meine Idee war, dass die Briten zum EFTA-Gerichtshof kämen mit dem Andocken, so wie es ja die EU auch dem Bundesrat vorgeschlagen hatte. So eine große Diskussion. Ich war damals Berater beider Häuser des britischen Parlaments und der Regionalregierungen in Schottland, Nordirland und in Wales.
In welcher Funktion waren Sie beratend tätig dort?
Ich bin Mitglied einer englischen Anwaltskanzlei, Monckton Chambers. Und man hat mich dann sozusagen entdeckt. Und ich habe da wunderbare 2 Jahre erlebt, wo ich auch regelmäßig am Radio, am Fernsehen aufgetreten bin, Fernsehinterviews gegeben habe. Die Briten haben halt aus dem Brexit nicht viel gemacht, damals nicht.
Die EFTA war einst eigentlich ein sehr bedeutendes Gegenmodell zur Europäischen Union mit prominenten Mitgliedern. Zusätzlich zu den heutigen Mitgliedern waren auch Dänemark, Schweden, Großbritannien, Österreich oder Portugal Mitglieder. Glauben Sie an ein Revival der EFTA?
Man kann nichts ausschließen. Ich bin kein Hellseher. Die EFTA hat natürlich den entscheidenden Aderlass erlitten, als die Briten in die EU eingetreten sind. Und aweg waren es immer noch wichtige Staaten. Die ganzen Skandinavier waren dabei. Die Dänen sind auch beigetreten damals. Aber Norwegen, Schweden, Finnland waren noch dabei. Und auch die Österreicher. Und dann ist es so gegangen, dass die EFTA immer kleiner geworden ist. Aber gerade jetzt, wo die Briten ausgetreten sind, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wieder eintreten, wäre die EFTA doch ein Gerüst, was man prüfen könnte. Ja, ja. Da ist leider aus Bern nach dem Brexit nichts gekommen.
Okay, ja, ja. Der EFTA-Generalsekretär Kurt Jäger ist den meisten Leuten weitgehend unbekannt. Ist das auch ein Zeichen der Bedeutung der EFTA?
Kurt Jäger ist ein Liechtensteiner, aber ich glaube, er ist auch ein Schweizer Staatsbürger. Hat auch in der Schweiz wichtige Funktionen früher gehabt. War dann in Liechtenstein Botschafter, also Botschafter bei der EU insbesondere. Und für Liechtenstein ist es ein großer Erfolg, dass sie mit ihm zum ersten Mal den Generalsekretär stellen können. Bisher haben sie nur so Nebenpositionen gehabt im Sekretariat der EFTA.
Ihre Haltung zu den Verträgen ist, bringen Sie klar zum Ausdruck. Meine Frage an Sie, Wie schaut eine alternative Strategie aus? Wie könnte die ausschauen?
Ja, das ist immer eine Frage, die man mir natürlich stellt. Ich möchte zuerst einmal sagen, dass Kritik nicht deswegen unberechtigt ist, weil man keine Alternative aufzeigt. Dieses Abkommen ist meines Erachtens so schlecht, dass es einfach abgelehnt werden sollte. Und dann schaut man weiter. Deswegen wird die Welt nicht untergehen. Also dieses ganze Schwarzmalen, was da betrieben wird, das halte ich für übertrieben. Wenn das abgelehnt würde, so würde natürlich da Nadelstiche gemacht und die EU würde sich als beleidigt aufführen. Aber jetzt sagen wir mal, im Grundsatz würde man das Verhältnis nicht kaputt machen.
Ja.
Alternativen müsste man schauen, nicht wahr? Müsste man schauen, ob der EWR dann noch einmal eine Möglichkeit wäre und mit den Briten was gemacht werden könnte. Es gibt auch einen Vorschlag, der von sehr bedeutenden Leuten formuliert worden ist, von der Uni Luzern, von dem Weltwirtschaftsinstitut in Wien und von der Wirtschaftsuniversität Wien und von dem Weltwirtschaftsinstitut in Kiel.
Was beinhaltet dieses?
Wäre ein Freihandelsabkommen ohne Institutionen. Ja. Das hat man in Bern eigentlich ein bisschen beiseite gewischt. Man hat diesen bedeutenden Volkswirten eigentlich meines Erachtens nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet.
Also Sie stellen auch die Unabhängigkeit des EuGH in Frage jetzt in diesem Zusammenhang, wie Sie das ausgeführt haben. Können Sie mir ein paar Beispiele nennen, wo der EuGH aus Ihrer Sicht einseitig zugunsten der EU entschieden hat?
Ich stelle nicht die Unabhängigkeit des EuGH an sich in Frage.
Nicht per se.
Aber in diesem Fall,
in dieser Konstellation,
wo er das Gericht der einen Seite wäre, wäre natürlich per se schon nicht unabhängig. Das ist klar. Ja, es gibt ein berühmtes Beispiel, das ist der Zürcher Fluglärmfall.
Ja.
Nicht wahr, wo die Deutschen also einseitig nun Maßnahmen ergriffen haben zum Schutz der Bevölkerung im Südschwarzwald, wo sie die Flugzeiten, also Lande- und Abflugszeiten und die Flughöhen reguliert haben zulasten des Flughafens Zürich. Das ist eine klare Diskriminierung gegenüber den Hubs in Frankfurt und in München. Und da hat der EuGH gesagt, ja, die Schweiz kann sich hier nicht einmal auf die Dienstleistungsfreiheit und auf die Grundrechte berufen und hat hier diese Maßnahmen im Endeffekt geschützt. Das heißt, dass die Zürcher Bevölkerung punkto Lärmschutz schlechter behandelt wird als die Bevölkerung im Südschwarzwald. Obwohl man allgemein hört, dass die Leute, die im Südschwarzwald Ferien machen, ja gar nicht mehr so gut hören.
Ja. Sie waren von 1995 bis 2017 als Richter am EFTA-Gerichtshof, davon 15 Jahre als Präsident. Wie haben Sie damals die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Gerichtshof empfunden?
Das war eine ausgesprochen angenehme Zusammenarbeit. Es war also nicht nur so, dass der EuGH den Ton angegeben hat und wir gefolgt sind, sondern wir haben doch in vielen Fällen, ich habe das auch in der Literatur belegt, haben wir eigentlich auch dem EuGH Impulse gegeben. Zum Teil sind wir ihm auch nicht gefolgt. Das war allerdings nun auch eine Aufbauarbeit, die man da geleistet hat in Luxemburg. Als wir nach Luxemburg gekommen sind, wir waren ja ursprünglich in Genf, da musste man sich zuerst einmal bekannt machen und bewähren und den EuGH-Kollegen zeigen, dass wir auch was verstehen. Ja. Und da haben auch soziale Mechanismen natürlich eine große Rolle gespielt. Ich sage immer, dass meine Frau ganz wesentlichen Anteil daran hatte, dass der EFTA-Gerichtshof so gut positioniert war.
Inwiefern?
Ja, weil wir bei uns zu Hause also Essenseinladungen geschmissen haben. Wir haben einmal im Jahr eine Sommernachtsparty für 100 Leute gemacht, wo die Leute aus vom EuGH, aus Brüssel, aus Paris, aus Deutschland gekommen sind. Der frühere liechtensteinische Regierungschef Hans Brunhart hat spaßeshalber mal gesagt, es sei ein kleiner Wiener Kongress. Und da hat man sich kennengelernt und da wenn man dann ein gemeinsames Problem hatte, dass zwei Fälle parallel hängig waren, bei denen und bei uns mit der gleichen Rechtsfrage, da hat man sich gekannt.
Ja, ja, das hat vieles erleichtert, nehme ich an. Wurden Sie vom EU-Gerichtshof getadelt, wenn Sie EU-Recht nicht in deren Sinn ausgelegt haben?
Nein, überhaupt nicht. Die hätten uns auch nicht tadeln können. Sie hätten natürlich in einem Urteil jetzt was anderes schreiben können. Aber eigentlich hat man uns immer gewähren lassen und man war sich immer bewusst, das ist ein unabhängiger Gerichtshof. Das hat nichts mit diesem Schiedsgericht zu tun.
Also Ausgleichsmaßnahmen haben Sie persönlich
nein, keine erlebt? Nein, das ohnehin nicht. Nichts dergleichen. Zum Teil hat man sich sogar uns nachher angeschlossen.
Wie sehen Sie aktuell die Chancen, dass es zu einer Annahme des Randvertrags kommt in der Schweiz?
Ja, man wird jetzt mal sehen, was mit diesem Ständemehl passiert, nicht wahr? Ja. Aber selbst wenn nun diese, ich sage jetzt, ist eine Trickserei mit dem Ständemehl durchginge, so glaube ich nicht, dass das am Schluss angenommen wird. Es ist einfach zu viel Flickschusterei. Es ist zu viel, was irgendwo in der Luft hängt, wo man sagt, ja, es wird dann schon gut kommen und das wird gut kommen. Und von der Rechtssicherheit ist ja da überhaupt.
Würden Sie eigentlich eine vollwertige EU-Mitgliedschaft diesem Vertragswerk den Vorrang geben?
Absolut.
Absolut.
Absolut. Ja. Das wäre was. Ja. Nicht? Dann würde man mit Sitz und Stimme dabei sein, überall, bei der Gesetzgebung, bei der Verwaltung, am EuGH, am Gericht, am General Court, also am früheren Gericht erster Instanz.
Aber Sie outen sich jetzt hier nicht als Befürworter eines Schweizer EU-Beitritts?
Das war ich mal, in der Zwischenzeit bin ich da zurückhaltend.
Mhm. 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 Sie haben 2021 Ihre eigene Kanzlei gegründet. Was gibt Ihnen die Privatwirtschaft, was Ihnen die Gerichte nicht geben konnten?
Es ist außerordentlich spannend, auf der anderen Seite tätig zu sein. Und ich kann natürlich meine Erfahrung als Richter einbringen, das ist klar. Ich denke, ich weiß, wie die Struktur von Gerichten ist, wie Richter denken. Ich bin auch ein Anhänger des Legal Realism, das ist eine amerikanische Denkschule. Ich war 12 Jahre ständiger Gastprofessor an der University of Texas. Mhm. Und dieser Legal Realism, der schaut eben nicht nur auf die Normen, also nicht nur auf die Vorschriften, sondern der schaut darauf, wer sind die Richter, die dahinter stehen, mhm, hinter dem Urteil. Mhm. Ich habe den Studenten immer gesagt, was ist das Erste, was Sie anschauen, wenn Sie ein Urteil in die Hand nehmen? Und ich sagte, ja, den Namen der Parteien und das Datum und das Sachgebiet, habe ich gesagt, falsch, die Namen der Richter.
Die Namen der Richter. Mit was halten Sie sich neben der Juristerei und den EU-Verträgen sonst noch so bei Laune, hoffentlich bei guter Laune?
Ja, ich bin früher sehr viel Ski gefahren, das habe ich wegen eines Knieschadens aufgegeben. Ich schwimme sehr viel und ich reise gern. Ja. Ich gehe gerne in gute Restaurants. Ich kenne also eigentlich alles, was Rang und Namen hat in Europa. Ich habe übrigens festgestellt, dass auch die peruanische Küche auf einem Niveau ist, die also unsere Drei-Stern-Küche beinahe erreicht.
Wunderbar. Lassen wir das so stehen als Schlusswort. Herr Baudenbacher, herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.